Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Wilma Quatschen. Aufgenommen am 15. Dezember, begonnen um 18.24 Uhr. Heute geht es um, wir wissen es noch nicht, aber wir haben bestimmt ganz viele spannende Themen für euch mitgebracht. Mal gucken, was geht. Wie geht's dir denn?
Auf jeden Fall schon besser als letzte Woche, als wir da so ein bisschen halbtot Podcast aufgenommen haben. Husten ist noch da, aber egal, mit wem man gerade redet, alle erzählen einem, ja, meine Bekannte, meine Mutter, meine Tante, mein Onkel, die haben auch gerade seit 4 Wochen so einen Husten und so. Das ist ja genau das, was Chiara gerade hat und das wahrscheinlich, was ich jetzt dann auch so ein bisschen habe. Meine These ist noch, es ist so eine, weiß ich nicht, wir haben uns so super spiralig nervig angesteckt. Ich hatte zuerst irgendwie so ein bisschen diese 3 Wochen, diese 80% Rotznase, aber alles halb so wild. Damit habe ich Chiara angesteckt. Dann hat, also irgendwie so 1,5 Wochen versetzt, dann hat Chiara sich noch irgendwas anderes dazu eingefangen, was diesen 4 Wochen Husten jetzt nach sich zieht, oder 5 Wochen mittlerweile, glaube ich. Und ich habe mich an diesem räudigen Husten dann irgendwann wieder angesteckt, weil ich so eine Woche gesund war und dann diese komische Fiebersch oder diesen Grippeschub da am Sonntag, Montag hatte. Und jetzt habe ich weiterhin, jetzt habe ich diesen nervigen Husten noch an der Backe. Aber uns, also ich würde sagen, Chiara ist bei 98%, nur halt nerviger Husten. Ich bin bei 85% mit nervigem Husten. Also alles völlig fein für die Zeit gerade scheinbar.
Ja, ich kann auch nur sagen, ich habe jetzt ein paar Dinge gelernt über das Immunsystem, über Gesundheit im Allgemeinen. Kann ja mal so ein bisschen berichten von meinem. Ich habe hier gerade meinen Befund. Oh, scheiße, hier ist irgendwas auf meiner Tastatur, was eklig ist.
Erzähle mir, OT-Helferzelle oder H-Zelle.
Sieht aus wie so, ich glaube, ich habe so ein bisschen was von einem Chicken Wing von KFC auf meiner Tastatur. Jedenfalls, was ich gelernt habe, ist jetzt, ich habe ja, also für die, die das nicht mitbekommen haben, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, ich habe so in den letzten Monaten.
Holistischer Ansatz, Schamane und so.
Genau, ich habe mit einem Schamanen gesprochen. Der hat so gesagt, wir checken dich jetzt mal komplett durch, weil ich halt gesagt habe, so, ey, irgendwie ist es im Stresspegel so ein bisschen heftig in letzter Zeit und ich habe so ein bisschen Angst, dass das so Auswüchse annimmt und so. Und deswegen lass einmal mal so einen Status-Quo-Check machen, um zu wissen, wie schlimm es ist. Und dann kann man halt gucken, was sind so die Baustellen, die dadurch vielleicht entstanden sind oder die quasi damit einhergehend entstanden sind und dass man die dann quasi in einem Abwasch dann quasi wieder platt macht.
Oder
und
die genauso vielleicht sogar zu dem Stress geführt haben, oder? Also theoretisch können ja auch diese Mängel den Stress nochmal anfeuern. So, ne? Es gibt ja mehrere Begründungen. Ja.
Und interessanterweise ist genau so ein bisschen das Ergebnis am Ende jetzt, um es vorwegzunehmen, ist tatsächlich, dass das so ein bisschen wie so ein Teufelskreis ist. Es gibt so verschiedene Faktoren, die zusammenspielen und die machen einander quasi auch schlimmer. Okay. Und das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich radiere quasi einen Faktor aus oder ich kümmere mich um einen Faktor, weil die anderen verhindern, dass du den einfach so alleine wegkriegst. Das heißt, du musst an verschiedenen Baustellen gleichzeitig ran.
Ist das so, um ein Beispiel zu machen, ist das so wie dieses, du kannst Vitamin D nicht ohne Fett aufnehmen, wenn du jetzt einfach ganz viel Vitamin D in dich reinkippst, aber kein Fett sozusagen dazukommt, dann bringt es eh nichts. Wenn du es, dann supplementierst du quasi Vitamin D, weil du denkst, du hast den Mangel, aber der Körper resorbiert es halt einfach nicht.
Ja, so ein bisschen, aber auch noch ein bisschen weiter gedacht, so nach dem Motto, was macht das Vitamin D zum Beispiel, wenn es nicht funktioniert mit deinem Immunsystem und was macht dein Immunsystem mit deiner Verdauung und was macht deine Verdauung mit deinem Immunsystem, was macht das wiederum mit deinem Vitamin D? Also es hängt so ein bisschen alles miteinander zusammen. Und so die interessantesten Dinge für mich waren einfach zu sehen, okay, ja, Stress ist tatsächlich erstmal auch messbar. Mhm. Also es gibt so ein Cortisol-Tagesmessung, da fängst du morgens an und guckst halt, wie sich das über den Tag verteilt.
Hast du live einen Podcast gespuckt? Da hast du live einen Podcast gespuckt,
bis kurz danach,
glaube ich. Ja.
Genau, und da gibt es halt so eine, ich sag mal, wie mit allen Werten, so eine Bandbreite.
Ja.
So, und ich bin quasi so leicht über das obere Ding drüber. Jetzt auch nicht so, also er hat jetzt gesagt, du bist jetzt nicht so dieses typische Burnout-Verlaufskurve, sondern halt einfach, ja, man merkt, es ist halt sehr hoch, aber zum Glück im Laufe des Tages normalisiert sich das und verläuft halt normal, aber trotzdem fängst du halt immer den Tag möglichst gestresst an, das ist schon mal nicht gut.
Ja. Nur mach mal für mich, also quasi du hast so eine Art Normalbereich definiert, sagen wir jetzt einfach mal von 0 bis 10 und du bist quasi bei 11.
So, das heißt, der Normalbereich ist definiert von, ich weiß nicht, von 3 bis 9 und ich bin bei 10.
Okay, das heißt leicht übernormal. Das heißt noch
genau, nicht. Genau, aber jetzt auch nicht. Also,
aber trotzdem interessant, dass du damit quasi anfängst. Ist das die Messung quasi vor Arbeitsbeginn oder ist das schon so in Arbeit? Oder merkst du quasi, du wachst gestresst auf?
Das ist die morgens die allererste, ohne was zu trinken, direkt spucken quasi. Also das ist tatsächlich das, was du quasi über die Nacht quasi aufbaust und mitnimmst und hast. Okay.
Was ja auch ein bisschen normal ist, richtig? Also was ich im Bio mal beigebracht habe, ist ja so, der Cortisolspiegel sorgt ja dafür, dass du aufwachst auch. Also es ist ja normal, dass der Cortisolspiegel gewisse Höhe hat sozusagen, aber vielleicht dann eben nicht diese Höhe so. Ne?
Exakt. So, das war ganz interessant. Und cool. Dann hat man halt gemerkt, okay, das Immunsystem ist gerade nicht so super krass. Da haben die so verschiedene Tests gemacht, so auf Viren- und Bakterienlast. Geguckt, das ist ganz interessant, da gucken die halt so, wie stark sind die Antikörper zum Beispiel im Blut gerade oder wie stark ist die Bakterienkonzentration? So.
Also mit stark meinen wir Menge einfach, richtig?
Genau. Ja. Also und dann gibt es halt so Schwellwerte auch da definiert, dass man zum Beispiel sagt, okay, krass, irgend so hier Lippenherpes, so als Beispiel. Das ist relativ hoch. Das heißt so, okay, da ist dein Immunsystem gerade nicht gut genug daran, das irgendwie gering zu halten. Mhm. Ist zwar nicht ausgebrochen, das heißt, es ist nicht so arg schlimm, dass es irgendwie ausbricht, was man halt kennt. Das ist aber da, ist unterschwellig halt da. Das heißt, dein Immunsystem ist gerade quasi im Betriebsmodus, muss halt gegen verschiedene Bakterien, Viren gerade ankämpfen. Und das siehst du halt auch in so anderen Zellen. Es gibt so, ich weiß nicht, haben die auch so einen Test gemacht, so, wo du guckst halt verschiedene, weiß ich gar nicht, wo steht das denn hier?
Während du guckst, das ist ja super spannend, weil so ein Herpesvirus ist ja eben genau das Thema, der ist irgendwie immer da, sozusagen. Mhm. Das heißt, an dem kannst du ja, also jetzt nur naiv hergeleitet, kannst du ja total gut messen, wie viel Energie hat dein Immunsystem gerade, um den zu bekämpfen, weil der ja immer da ist und immer bekämpft werden muss, sozusagen. Und wenn das schwach ist, bricht er halt aus. Also wenn es halt nicht mehr funktioniert, bricht es aus, dann siehst du es sozusagen. Aber du kannst es eben auch mit Werten bestimmen. Das finde ich ja ganz interessant, weil bei mir, also ich weiß nicht, ob jeder Mensch ein Herpesvirus in sich hat mittlerweile irgendwie in einer gewissen Form. Weil ich hatte noch nie Lippenherpes oder sowas. Ne? Und deswegen hätte ich die Frage, ob das bei mir quasi auch messbar ist oder ob man dann einen anderen Faktor nehmen müsste, weil irgendjemand sagt, ja, jeder Mensch hat aber diesen Virus in sich sozusagen.
Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Standardpalette, so mit den häufigsten wahrscheinlich vorkommenden Viren, Bakterien. Weil ich habe denen auch nicht gesagt, dass ich ab und zu mal Herpes habe. Das heißt, sie wussten das nicht. Okay. Also die haben einfach so, weiß ich nicht, ja, Streptokokken und sowas drauf oder so sagst du Toxoplasmose. Also das ist auch, glaube ich, das ist das, was so Katzenkot und sowas drin ist. Oder also so Gift. Ja. Also einfach wahrscheinlich so ein random mal wieder. Das fand ich interessant, dass du halt merkst, okay, das Immunsystem ist gerade am Brödeln. Stress ist auch messbar zu einem gewissen Grad. Mhm. Und dann war es halt interessant zu sehen, diese ganzen Mikronährstoffe, also die ganzen Vitamine, Aminosäuren und sowas.
Nur kurz, bevor wir da reingehen, noch kurz Cortisol-Immunsystem-Frage.
Ja.
Kennen wir denn einen Zusammenhang zwischen Cortisol und Immunsystem? Also kann man sagen, dass ein hoher Cortisolspiegel das Immunsystem stresst sozusagen, also das Immunsystem dadurch mehr arbeitet oder weniger arbeitet oder irgendwie so, da haben wir da keinen jetzt, also wer sind wir jetzt, ne? Aber hat der Doktor da irgendwie gesagt, dass es da einen Zusammenhang gibt oder haben wir die beiden Werte erstmal nebeneinander stehen? Wir haben einen hohen Cortisolspiegel und wir haben eine hohe Aktivität des Immunsystems.
Also das hat er jetzt explizit nicht aufgeführt, also kann sein, dass es diesen Zusammenhang gibt, das weiß ich jetzt nicht tatsächlich, aber es gibt einen anderen Zusammenhang, der ganz interessant war, der bildet so ein bisschen die andere Säule. Mhm. Ich springe jetzt mal von Mikronährstoffen kurz zu anderen ich weiß gar nicht, was es hier war. Zu Magengesundheit, Darmgesundheit. Da war nämlich interessant, alles soweit fein, nur bei einer Sache, das ist interessant, und zwar geht es um den Oberbegriff Leaky Gut. Da gibt es einen Wert, also ein Protein, das heißt Sonulin. Das ist quasi leicht erhöht bei mir gewesen. Mhm. Da habe ich mal gegoogelt und das hat er mir auch erklärt. Das ist ein Protein. Also wenn man sich so, ich glaube, wir reden jetzt über den Darm, glaube ich, wenn man sich so die Darmwand vorstellt, so das ist ja der Eingang ins Blutsystem quasi. Yep. Bitte korrigiere mich, wenn ich einen Scheiß erzähle.
Nee, bis dahin sind wir noch richtig.
Ja. Das sind so eine Art wie so Tore quasi oder so Türen, die halt auf und zu gehen. Die quasi so ein bisschen was, also quasi gute Sachen reinlassen sollen und das, was nicht rein soll, soll nicht rein. Also ja, so
hat er mir gesagt. Also die Darmzotten hast du halt sozusagen und die wollen die Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei quasi rausziehen und das sind vielleicht diese Tore, die du meinst, ne? Und wollen aber eben nicht das, was raus soll nachher am Ende, wollen die ja nicht aufnehmen sozusagen.
Exakt. Okay. Und dieses Protein ist quasi so ein bisschen, das wird halt genutzt, um halt aufzumachen. Und wenn es halt, dann muss es halt relativ schnell wieder verschwinden, damit es wieder zugeht. Also so ein bisschen wie so ein Schlüssel. So, und wenn du halt erhöht hast, eine erhöhte Konzentration hast, dann hast du quasi eine gewisse Durchlässigkeit, die ein bisschen too much sein könnte.
Okay, das heißt, die Motore sind ein bisschen zu lang offen, ein paar Orks kommen aus Minas Morgul rausgeströmt.
Exakt, was natürlich dein Immunsystem wiederum belastet, weil da kommen Sachen rein, die du nicht rein haben willst, und dann muss das Immunsystem sagen, oh shit, da ist jetzt wieder rein mit reingekommen, so ein bisschen muss ich halt gegen ankämpfen. Mhm. Und das wiederum hängt wohl mit Stress im weitesten Sinne zusammen. Ob das jetzt genau Cortisol ist, aber mit Stress. Das heißt, diese Proteinregulierung hängt mit deiner Darmgesundheit zusammen, die hängt am Stresspegel. So, das heißt, das könnte dafür sorgen, dass das Immunsystem quasi gerade too much Arbeit hat.
So. Verstehe ich.
Interessant. Und dann war interessant, und das wusste ich so auch noch nicht, und dann gibt es halt so, jetzt kommen wir quasi, machen wir den Schwenker zu den Mikronährstoffen. Da gibt es bestimmte Dinge.
Das
ist
nur ein Zeitpunkt, um zu sagen, das ist natürlich alles keine medizinischen Hinweise.
Nee, aber das ist einfach nur so.
Genau. Das ist einfach nur Auswertung des Berichts mit unserem Pseudo-Fachwissen. Auch ein Biologielehrer ist kein Mediziner. Nur, dass das nochmal hier klar erwähnt ist.
Ja, und hier war quasi so ein bisschen, hier habe ich auch so ein bisschen die Erläuterung quasi. Dass quasi hier auch steht tatsächlich, dass bestimmte Mikronährstoffe, zum Beispiel wie Calcium, hängt an Vitamin D, und das ist ja wie bekannt, ist ja kein richtiges Vitamin, sondern das ist ja ein Hormon tatsächlich. Und das wiederum kann Sonne und sowas, also einfach Winter quasi bedingt jetzt kann es sein. Kann aber auch sein, dass das irgendwie die Zufuhr von bestimmten Mikronährstoffen durch eben dieses Leaky Gut-Ding auch gestört ist in irgendeiner Form. Was ich mir jetzt zwar logisch jetzt nicht so ganz erklären kann, so nach dem Motto, warum kommen die da nicht so gut rein? Aber
ich könnte mir halt vorstellen, dass Leaky Gut in beide Richtungen funktioniert. Also dass quasi auch was rausfällt sozusagen, dass zu viel rausgeht, als weil Leaky, also eigentlich wenn etwas leckt. Ich habe es mir am Anfang, ohne es zu wissen, habe ich gedacht, es ist nur andersrum sozusagen, dass zu viel rauskommt, dass du zu wenig Nährstoff resorbierst sozusagen, dass aus dem, was du isst, zu wenig in dich reinkommt sozusagen, in einer gewissen Form. Aber okay, ich verstehe, es kann so in beide Richtungen irgendwie sein, aber es macht ja trotzdem einen Ticken Sinn, dass, um es ganz einfach zu sagen, dass so eine Art Resorption deiner Darmzotten irgendwie gestört ist. Das heißt, es nimmt ein bisschen zu wenig auf und es nimmt vielleicht ein bisschen zu viel von dem Falschen auch auf. Und so weiter und so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Okay.
Und so ein bisschen die Erläuterung war halt sozusagen, okay, guck mal, also du hast jetzt bei den Mikronährstoffen, ne, zum Beispiel das Vitamin D und Calcium, das ist halt gerade nicht so top. Also es ist jetzt nicht im unteren Bereich, so, das heißt, es könnte besser sein.
Aber unterer Normalbereich oder unterer Bereich im Sinne von unter
Normal? Also Normalbereich ist halt voll die fette Range. Also bei Calcium zum Beispiel ist halt 55 bis 70 hier Milligramm pro Liter, und ich habe bei 52, also das ist schon wirklich unterste Grenze. Und dann hast du halt hier noch so ein paar andere, Vitamin B6 zum Beispiel oder B12 tatsächlich, wo ich sagte, okay, wusste ich jetzt nicht. Das ist auch ein bisschen der Zusammenhang zwischen, okay, naja, du hast halt, wenn eben auch da, ne, gerade Vitamin D ist fürs Immunsystem voll wichtig. Das heißt, wenn du da einen Mangel hast, dann macht es dem Immunsystem halt noch schwerer in Kombination mit Leaky Gut. Das heißt, deine Konzentration an Virenlast und Bakterienlast, damit wird halt jetzt gerade, also ist denn nicht der ultimative Supporter, den du vielleicht bräuchtest. Und dann guckst du halt sowas wie Aminosäuren.
So ein bisschen supporten, und wenn aber mehrere Punkte fehlen, ist halt nicht so geil. Du merkst quasi nichts, wenn so zwei, drei Sachen nicht passen, aber es sind so ein paar zu viele Werte vielleicht in dem nicht optimalen Bereich sozusagen.
Exakt, okay. Genau. Und dann hast du sowas, ne, dann sagt er zum Beispiel, ja, guck mal, dein Lysin, das ist eine Aminosäure, ist halt voll okay, aber wenn du die jetzt boostest, dann hilft das quasi, die Viren kaputt zu machen. So.
Ah, spannend.
Das Lysin-Booster wäre jetzt geil, weil das zerstört irgendwie diesen Virenmantel in irgendeiner Form oder hilft dabei. So. Und dann hast du, und last but not least, das war jetzt noch interessant, das ist jetzt super speziell, ich habe noch von damals so Amalgam-Füllungen. Und die haben deswegen auch Quecksilber gemessen, und das ist halt leicht über dem Normbereich quasi.
Was für Füllungen habe ich? Haben wir nicht alle Amalgam-Füllungen? Ist Amalgam alt und outdated quasi?
Nimmt man seit ein paar Jahren verboten, aber halt viele haben das halt noch von früher, weil es halt super billig und irgendwie zuverlässig war. Und da steht zum Beispiel auch drin, der Quecksilber ist leicht erhöht, und es kann zum Beispiel die Aufnahme von Selen einfach verhindern oder blockieren und hemmt quasi Entgiftungsleistungen. Kann ausgelöst sein durch oxidativen Stress oder mitochondriale Dysfunktion, was aber ausgeschlossen ist, weil meine Mitochondrien sind super geil, mein ATP ist on point. Nice. Aber das ist so ein bisschen.
Bist du Kreatin gerade?
Nee.
Okay.
Tatsächlich nicht. Aber interessanterweise fragt ihr mich, dass bei irgendeinem Wert, ich weiß nicht, das war, ich habe auch gedacht, ob er Kreatin meint, aber das war es nicht. Das war, Vielleicht finde ich es gerade. Sorry, falls es hier für den einen oder anderen super langweilig ist. Aber,
ne? Wenn der, weil ich habe noch mal jetzt mehrere Studien gelesen und ein paar Podcasts dazu gehört, dass irgendwie sich alle gefühlt darauf einigen können in der Sporternährung und generell in Ernährungswissenschaften, dass Kreatin das einzige Supplement ist, was man jedem Menschen ohne Bedenken empfehlen kann, sozusagen. Also, dass man das eigentlich, weil gerade ist so Anfangsstudien, also die quasi noch, also es gibt vereinzelt Studien mittlerweile, die sogar belegen, dass sie gegen das Kreatin bei Demenzprävention sozusagen helfen soll. Das heißt, was man immer so dachte, Kreatin, irgendwie so ein ATP-Ersatzstoff, whatever, du kannst ein bisschen, anstatt 11,5 Sätze kannst du 12 Wiederholungen machen, whatever. Also so ein bisschen, ne, diesen Booster-Effekt. Gibt es immer mehr Studien, weil Kreatin einfach das beste untersuchte Supplement sozusagen ist. Gibt es immer mehr Studien, die so zeigen, ja, wir haben irgendwie einfach keine Nachteile, wir haben irgendwie nur Vorteile und wir finden immer mehr Vorteile. Und wenn es große Nachteile gäbe, hätten wir die mittlerweile gefunden, sodass quasi Kreatin einfach immer jedem und jeder empfohlen wird. Und weil es auch super günstig ist, was total geil ist, weil
Supplements. Und halt auch relativ rein, ne? Also das
Kreatin,
das heißt,
genau, das heißt, du hast keinen Shit dabei, du nimmst es nicht mit irgendwelchen anderen Sachen auf, es ist günstig. Also all das, was so manche Supplement-Komplexe einem ja genau das Gegenteil versprechen, wo du 50 Euro für irgendwie 15 Tabletten zahlst und die versprechen dir, gelbe vom Himmel.
Ja,
gelbe vom Himmel.
Das ist in Ordnung. Wir sagen viele Sachen, die nicht wahr sind.
Ist so bei Kreatin quasi das, wo man sagt, ja, oh, dieses weiße Pulver kannst du dir immer gut reinschießen.
Ja, ja. Insbesondere lecker mit O-Saft und Traubensaft. Kann ich mir empfehlen. Nur am Rande. Ich habe den Wert übrigens gefunden. Das hat mir jetzt aber nicht so viel Erkenntnis gemacht, außer dass das CK heißt.
Okay.
Das wird mit quasi
Cyankali.
Mit keine Ahnung, mit irgendwelchen komischen anderen Sachen, weiß ich nicht, Harnstoffe, Harnsäure, Lipase, was weiß ich, was das bedeutet.
Ja.
Aber jedenfalls meinte der, da bin ich ja, also bin ich halt schon
signifikant drüber. Lipase ist ein fettabbauendes Enzym.
Ah,
Biolehrer grüßt.
Was ist Gamma-GT? Das hört sich an wie Chat-GPT, aber
Gamma-GT kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Ist aber egal. Jedenfalls CK, wofür das auch immer steht, da bin ich deutlich drüber. Und da meinte er, das ist quasi, das entsteht, wenn Muskeln quasi kaputt gehen im Körper.
Mhm.
Also das ist so ein bisschen so ein Abfall. Dieser
Entzündungswert.
Also, genau. Und dann meinte er so, warst du vorher beim Training? Ich so, keine Ahnung, ich war sonntags 30 Minuten trainieren und so, ja, wie trainieren Sie denn? Ich so, ja, halt kurz und intensiv.
Kurz und hart.
Und kurz und hart. Da meinte er so, ja, vielleicht sollten Sie lieber 2-3 Mal die Woche gehen und dann nicht so übertreiben. Weil ich hatte, ich dachte, ja, Bro, so, sei doch stolz, dass ich so einen geilen Wert habe. So,
lies mal neue Sportbücher, Bruder. Genauso trainiert man.
Nee, aber das war halt interessant. Irgendwie so komplett random, hatte ich null auf dem Schirm. Aber es steht wohl, wenn du halt Tag davor oder 2 Tage davor irgendwie hart trainierst, dann erhöht der Wert kurz und dann bitte.
Ja. Also, und da kann ich mir auch wieder vorstellen, ne? Ist eine Art Entzündungswert, du hast eh einen hohen Cortisolspiegel, bla bla bla, viele Faktoren wirken. Normalerweise hoher CK-Wert, mega geil, weil zeigt, du machst viel Sport. Aber wenn eh Stress hoch ist, die Werte fehlen, da so ein bisschen das Problem ist, dann willst du diesen Wert vielleicht nicht auch noch als Belastung für deinen Körper hochtreiben. Vielleicht so, ne?
Oder das ist, glaube ich, sowas, was Ärzte einem sagen, so wie, essen Sie kein Fast Food, so nach dem Motto, sollte man nicht tun, aber
sind wir ehrlich.
Sind wir ehrlich. Ja. Und spannend war halt, also das war so ein bisschen die also das Coole ist halt erstmal zu wissen, ist das alles cool und das sind so ein paar Sachen, die man easy beheben kann. Also im Grunde genommen ist so die Attacke quasi oder der Angriffsvektor gegen meinen aktuellen Stand ist eigentlich Stress reduzieren, was halt schon automatisch passiert ist. Nach den letzten Wochen ist halt super viel Stress abgefallen. Das heißt, da ist sowieso schon ein Haken dran. Ich merke das sowieso beim Schlafen, alles ist viel besser geworden.
Ja.
Aber dann halt jetzt noch zu wissen, okay, Vitamin D ist halt low.
Ja.
Da ballastest du halt irgendwie, also das ist aufgeschrieben, 4000 Einheiten am Tag. Winter, und dann ist
ja scheißegal,
ne? Also das ist halt super easy zu beheben. Dann quasi so eine Art B-Vitamin-Mische, so mit halt wegen B12 und B6. Das war auch da, das wusste ich schon, das war jetzt nichts Neues, aber da meinte er halt auch so, man muss halt gucken, dass halt bioaktives B6 und B12 ist, weil manche Leute können das halt eben nicht verstoffwechseln. Also wenn die das halt in der nicht bioaktiven Form zu sich nehmen, das ist so teure Pipi quasi. Damit der auf die GF nochmal sicher, nimm einfach das und dann ist es quasi schon, das ist quasi schon in der nächsten Stoffwechsel Evolutionsstufe, wie auch immer, und dann kann der Körper das einfach aufnehmen und dann muss dann sich selber diesen Schritt machen, dass es halt einfach bekömmlicher, das wird halt besser absorbiert.
Weil ich habe erst nicht verstanden, was bioaktiv ist, aber wahrscheinlich ist es wirklich sowas wie, ganz einfach gesagt, es können mehrere Faktoren sein. Einmal dieses Ah, das geht nur in Verbindung mit Fett. Ah, dann ist das eben in den Kapseln schon in Fett gelöst sozusagen. Nimmst beides auf, damit es direkt funktioniert. Oder, wie du sagst, du hast irgendwie einen Stoffwechselweg, wo dann klar ist, keine Ahnung, du hast so einen Kreislauf ja meistens im Körper und du gibst ihm dann nicht den ersten Wert, um das B12 herzustellen sozusagen, sondern gibst ihm das 3 Stufen später, damit diese anderen Schritte sich gespart werden kann, wo im Zweifel irgendwas passieren kann, dass doch am Ende nicht so viel B12 rauskommt,
ja, wie man will,
sozusagen.
Ja,
ne? Ja. Genau. Okay.
Das war halt so ein bisschen, ne, okay, mach B12 und B6 halt safe, dann halt Zink und Magnesium quasi standardmäßig so als, hey, das ist so, hilft bei allem so, ja. Guck einfach, dass du es dazu packst. Dann kurzfristig dieses bisschen quasi Amirensäure, Lysin ballern quasi, ja. Um einfach so Virenlast einfach mal einmal so runter zu ballern für
eine Art Kur. Einfach so als Tabletten quasi kaufen oder ja. Musst du jetzt hier die geilen, musst du hier diese witzigen BCAAs kaufen so?
Gibt es als Tablette einfach quasi komplett isoliert, voll okay. Nice. Okay. Und dann halt, dann also das ist so ein bisschen, die eine Geschichte ist so ein bisschen, okay, wir gucken halt, dass der Stress, wenn er runterkommt, erstmal Cortisol ein bisschen runterkommt und dann das mit dem Magen vielleicht sich ein bisschen reguliert. Mhm. Dann guckst du, dass halt eben diese Mangelerscheinungen weggemacht werden, was das Immunsystem wieder boostet. Dann greifen wir quasi einmal die Viren-Bakterien-Last einmal quasi an und das alles gleichzeitig. Ja. Und dann soll ich quasi noch die Amalgam-Füllung einmal setzen lassen. Das war jetzt so eine Empfehlung.
Ja.
Da streiten sich tatsächlich die Geister. Also ich weiß nicht, also die einen sagen, die Menge ist halt so mini, das ist jetzt auch nicht so weit weg vom Standardwert. Das ist so, als ob du jetzt jede Woche einmal Sushi isst oder einmal, ne, die Amalgam-Füllung hast, das ist same, same. Und da ist ein bisschen die Frage, lohnt sich das Risiko der Entnahme? Weil dann atmest du es ein, Staub in deinem Mund, da gibt es extra so Protokolle, wie man das quasi sicher entfernen kann. Und viele Zahnärzte machen das auch nicht von sich aus, sondern die sagen halt, nee, lass mal drin, ist safer, als wenn ich das jetzt raushole. Aha. Weil du halt dann einmal diesen Spike hast, so quasi, wenn du es jetzt eben einfach ohne dieses Special-Ding machst.
Ich finde es so verrückt, Frage, weil gefühlt noch nie ein Zahnarzt mit mir über Amalgamfüllung gesprochen hat. Noch nie. Also ich habe das Gefühl, in den letzten 15 Jahren wurden alle Füllungen mal irgendwann ersetzt, so die ich Kindheit sozusagen hatte. Ja. Und da wurde jetzt nicht irgendwas anders gemacht als bei anderen Füllungen gefühlt. Und dann ist die Frage, hatte ich einfach nie Amalgamfüllungen, weil ich irgendwie Glück hatte und ich über meinen Vater bei der Bundeswehr privat versichert war quasi. Ja, ja. Und das war quasi der Vorteil. Oder, oder ist es einfach, wie du sagst, so umstritten sozusagen oder so, dass die Zahnärzte halt sagen, als Experten, wenn man das so sagen möchte, quasi dann, das ist so ein Wert, den haben sich so ein paar Leute irgendwie auf die Fahne geschrieben, aber den juckt eigentlich keiner, weil der so gering ist. Das heißt, wir behandeln diese Amalgam-Füllung so wie jede andere Füllung, ist einfach scheißegal. So, also
das ist, deswegen meine ich ja, das ist halt nicht so sehr klar, was das angeht. Also ne, es ist irgendwie klar, es besteht unbestrittlich ein Zusammenhang zwischen Amalgam und Quecksilber in deinem Körper, weil das löst sich dann halt ein bisschen ab und dann ist es halt irgendwie in deinem System. So. Aber allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, der Wert ist so hoch, dass man jetzt wie langfristig Schäden davon irgendwie dann. Aber auf der anderen Seite weißt du trotzdem, dass du irgendwie Quecksilber in der Fresse hast. Und es ist irgendwie an sich irgendwie in deinem Kopf schon nicht gut. Das ist jetzt so ein bisschen die Abwägung zwischen, naja, akzeptiert man das und macht man es halt einmal nicht raus, ist jetzt auch kein Riesenakt. Zwei kleine Füllungen, die werden einfach entnommen und mit Plastik irgendwie voll gemacht. Das ist Thema gut. Und das wäre jetzt auch so der letzte Schritt, zu sagen, okay, Quecksilber, macht was mit deinem Selen. Wenn Selen zu wenig ist, hat das Auswirkungen darauf. Also das ist so wie dieser holistische Ansatz. Und deswegen meinte ich halt am Anfang halt, okay, das ist alles nichts Schlimmes, aber wenn du halt all diese kleinen Baustellen beheben willst, musst du es halt quasi am besten gleichzeitig von allen Seiten.
Und das heißt, es ist dann du jetzt nichts bringen, halt, wenn du einfach nur diesen B6, B12-Komplex nimmst und sagst, ah ja, das supplementiere ich jetzt mal. Das würde wahrscheinlich nichts. Also dann würde man danach wieder sagen, jetzt habe ich irgendwie 100 Euro in irgendwie Supplements gesteckt. Und es ist nichts passiert, außer Placebo-Effekt sozusagen. Und vielleicht würde trotzdem Virenlast runtergehen und so weiter und so fort, weil dann wieder Sommer wäre in einem halben Jahr und dir würde es einfach besser gehen, Arbeit würde abfallen. Da hätte sich vielleicht auch alles geklärt sozusagen. Das ist ja immer das Problem. Du weißt nie, wo hängt es jetzt mit zusammen. Aber so hast du zumindest mal an der Hand eine Anleitung, wo man sagt, welche jetzt befolge. Dann gehe ich da einfach irgendwie März, April oder so vielleicht nochmal hin und guck mal, ob das eigentlich alles so gewirkt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, oder?
Exakt, genau. Das ist jetzt auch so die Grundidee, so man, also jetzt wahrscheinlich im Jahr einfach mal zu checken, so okay, ne? Weil im besten Fall, wenn eben Quecksilber raus ist, hast du den Störfaktor einfach nicht nochmal, also er ist dann halt quasi dauerhaft weg. Ja. Und wenn Immunsystem und Magen und alles irgendwie einmal so quasi, wenn du es einmal im Griff hast, quasi, dann sollte es auch im besten Fall dauerhaft dann auch nicht irgendwie schwanken und wieder irgendwie rückfällig werden oder irgendwas. Ja. Und deswegen sind im Jahr nochmal checken, quasi exakt die gleichen Werte oder mal gucken, hat sich irgendwas. Ja. Ne?
Und wenn du Willy Brian Johnson eine Blutspende brauchst, sag Bescheid, ne? Von deinem jüngeren Ich. Von
interessanterweise fragt mich, was für eine Blutgruppe ich habe. Ich so, keine Ahnung. Meinte, oh, ja. Dann machen wir es beim nächsten Mal. Checken wir mal, was für eine Blutgruppe du hast. Das war auch interessant, weil er meinte halt so, ja, das mit dem Calcium zum Beispiel, meinte er so, ja, das ist so eine Sache. Je nachdem, welche Blutgruppe du hast, da ist es auch völlig legit, was der Wert gerade ist. Mhm. Aber ne, weil je nach Blutgruppe wird quasi Calcium anders gehandelt im Körper.
Kann ich mir vorstellen, dass es dann anders binden kann oder nicht.
Ja, und das fand ich interessant und dann habe ich nur gesagt, ich weiß nicht, vielleicht die gute,
beste. Ich weiß auch nur, dass ich sie durch das Blut spenden weiß, dass ich null negativ bin. Also diese Opfergruppe, die allen spenden kann, aber nichts kriegen kann. So, das Gute ist, Kerl, das Gleiche. Das heißt, wir sind ein Match made in heaven.
Ah, das ist gut. Das ist gut. Nice. Ja. Ich muss mal gucken, was ich für eine habe. Aber ja, das fand ich irgendwie interessant. Und wie gesagt, das ist jetzt irgendwie so meine Erkenntnis. Ist cool erstmal, dass dein Gefühl auch irgendwie in irgendwas, also dich nicht komplett täuscht. Weil manchmal denkt man sich so, ja, bilde ich mir das gerade nur ein.
Ne? Ja, es wird nicht psychosomatisch sozusagen. Ne? Es ist nicht einfach nur der Kopf. Oder, also, ja.
Also, das ist irgendwie jetzt auch schön zu wissen, dass es nicht irgendwas ganz Schlimmes ist und dass es extrem ist, sondern halt eben alles so ein bisschen, ja, lass man da noch ein bisschen verbessern. Ein bisschen eher in die Optimierungsrichtung tatsächlich. Und auch cool zu wissen, dass man einfach so einen ganz, ganz klaren Fahrplan hat, dass man sagt, hey, ich mache jetzt einfach mal ein halbes Jahr die und die Supplements und dann ist cool. So.
Genau, ja.
Und so cool. Eine Sache fand ich spannend, vielleicht das nochmal für alle interessant, auch was ja auch oft immer so die Frage ist bei so Supplements, ist, wie viel am Tag? Und spannend fand ich, dass die Angaben auf den, also er hat mir auch so Sachen empfohlen, meinte, hier von dem Hersteller kannst du das und das kaufen, das ist ganz legit. Und wenn ich so seine Empfehlung, die auf den Packungen lese, dann passen die nicht zusammen, weil er quasi mich überdosiert, wenn ich jetzt die Packungsempfehlung nehme, im Vergleich zu dem, was eben der Arzt quasi empfohlen hat. Und spannend fand ich auch, dass er mir am Anfang, hat er mir noch erklärt, meinte so, fang halt langsam an, also zum Beispiel beim Magnesium, nimm halt eine am Tag. Und nach so 3-4 Tagen oder nach einer Woche machst du halt dann, wie ich dir das ja aufgeschrieben habe, irgendwie 2 oder 3 am Tag. Weil er meinte, wenn du halt super, es gibt wohl so eine Reaktion des Körpers, wenn du halt zu viel, zu schnell quasi an so Supplements nimmst, was ja an sich nichts Schlimmes ist, hat er so, gibt so eine Reaktion, so ein bisschen wie so eine Entgiftungsreaktion. Dann sagt der Körper, nee, warte mal, es ist zu viel von fremdem Zeug quasi auf einmal.
Zu viel von drin. Normabweichung halt auch, ne? Also so, weil, ja.
Und dann kriegst du fast schon so eine grippeartige Symptome im Zweifel.
Ach so, krass. Okay, ich dachte, dass er einfach ausschüttet quasi, aber ja.
Und dann meine ich so, dann lieber so ein bisschen langsam rein und dann hochgehen und dann kannst du es einfach relativ lange hochfahren. Und dann meinte er halt manchmal halt zum Beispiel bei Vitamin D, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, 1000 Einheiten am Tag nimmst, ist dann so, das ist so ein bisschen nett on top, wenn du eh schon viel draußen bist im Winter. Aber wenn du so tatsächlich einen Mangel hast, dann musst du halt auch ballern. So.
Ja.
Genau, das ist ganz interessant, weil man halt oft immer so die Unsicherheit, so, ne? was wenn da hinten drauf steht, nur einen am Tag, nimmst du einen am Tag. Dann bist du halt so.
Ja, voll spannend, das eben mal dann jetzt so gezielt anzugehen, weil ich glaube, also ich habe ja letztes Mal erzählt von diesem Jubilee-Video mit hier Dr. Mike, da habe ich eine Sache noch gar nicht erzählt, das fand ich nämlich auch ganz interessant, wo es darum ging, dass er als Arzt quasi so ein bisschen dieses Problem aufgemacht hat mit, die Menschen beschweren sich sozusagen über die Pharmaindustrie und sagen, die wollen nur Geld verdienen und die Medikamente werden immer teurer, ne? Gerade in Amerika, wo die Leute das halt selber zahlen müssen sozusagen.
Ja.
Aber die Supplement-Industrie macht mittlerweile weltweit viel mehr Geld als die Pharmaindustrie sozusagen. Das fand ich crazy, dass die mittlerweile die überholt haben, aber es macht ja total Sinn, weil es ist ja nicht verschreibungspflichtig. Die Leute können dir alles als Supplement verkaufen. Ich kann morgen hingehen und kann sagen, hier, lutsch an Legosteinen, das heilt das und das. Und dann ist es quasi ein Supplement im Laden. Du brauchst, also es unterliegt ja wenig Regulation sozusagen, weil du immer da drauf schreiben kannst, ja, hilft halt nicht allen, ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Ne? Ja. Und das halt dann gerade in Amerika, und ich glaube, das schwappt aber auch schon seit Jahren dann so ein bisschen hier rüber, so ein Supplement-Trend ist nach dem Motto, ja, ich nehme einfach mal, weil haben ist besser als brauchen. Was ja im Zweifel auch bei, glaube ich, vielen Supplements jetzt dem Körper nicht super viel schadet. So ist jetzt, ne, wie wir schon gesagt haben, schon früher, wir haben in der Grundschule, in der 9. Klasse oder so, dann gesagt, ja, ist halt im Zweifel teures Pipi so ungefähr.
Ja,
Aber so finanziell halt einfach schwierig und weil du Leute dann im Zweifel auch so, ja, so ein bisschen trickst, beziehungsweise abhängig machst, ne, von deinem Supplement, dass du sagst, boah, und jetzt geht's mir besser, weil ich habe endlich Vitamin Y3 supplementiert, aber eigentlich hat es damit gar nichts zu tun und du schreibst dem dann Verbindungen zu, ja, die es eigentlich gar nicht gibt, aber weil Influencer XY dir das halt sagt, glaubst du halt da dran und dann kann man darüber streiten.
Ja,
ist es dann nicht trotzdem legit irgendwie, weil den Leuten geht es danach besser, aber gleichzeitig machst du Hokuspokus und dann ist die Frage, ist das nicht genauso wie Bachblüten und Rescue-Tropfen und whatever irgendwie. Und deswegen ist es ja eigentlich ganz cool, wenn man dann eben mal sagt, wie das ja auch immer empfohlen wird eigentlich, ja, ich gehe mal zum Doc und supplementiere danach. Und ich supplementiere nicht einfach wie ein Wilder und nimm einfach irgendwas und dann gehe ich zum Doc und der sagt mir, ja, irgendwas, sondern du gehst hin und jetzt kriegst du einen Plan von ihm, probierst das für die Zeit, dann guckst du es dir an und dann kannst du mit ihm besprechen, supplementiere ich das jetzt weiter oder probieren wir jetzt mal den ABB-Test sozusagen und ich lasse mal wieder weg und guck mal, ob es eingependelt ist einfach, damit ich jetzt nicht mein Leben lang Lysin supplementiere sozusagen. Ja. Ne? Weil ich glaube, da bleiben halt dann viele drauf hängen und dann nehmen sie quasi immer mehr, weil ich glaube, es ist dann für den Kopf blöd zu sagen, das nehme ich jetzt nicht mehr, weil ich ja damit verbinde, wenn ich es nehme, geht es mir besser. Und dann steckst du quasi immer mehr Supplements irgendwann aufeinander und dann bist du, glaube ich, in so einer Blase gefangen, wie was ich damals mit Chiara, als wir in Amerika waren, irgendwie 2014 oder so, 13 war das ja, glaube ich, wo wir da in Airbnb waren und so gesehen haben, Alter, in der Küche war so ein Korb mit einfach 1 Milliarde Supplements irgendwie. So, ne? Das war also das Frühstück. Und deswegen ist es ja ganz cool, mal so einen Ansatz zu fahren vielleicht.
Ja, spannend fand ich halt auch noch, das wusste ich so nicht tatsächlich, aber ich habe das immer wieder so rausgehört bei so ein paar Sachen. Zum Beispiel meinte er beim Jod zum Beispiel, Jod.
Okay.
Jod, meinte er so, ist diese Range da, aber er meinte, in unserem modernen Leben sollte man eher mehr Jod quasi anpeilen, so, weil viele Leute irgendwie ein Schilddrüsenthema haben. Ja. So, das ist lieber ein bisschen zu viel Jod im Körper als zu wenig, also eher in der oberen Range. Man meint ja, und viele, was halt viele nicht wissen, dass Jod irgendwie über den Mund absorbiert wird in irgendeiner Form. Und wenn du aber fluoridhaltige Zahnpasta nimmst, dann blockiert die Jodaufnahme. Das heißt, du kannst dann, also zu einem gewissen Grad. Man meinte so, und deswegen musst du halt dann immer so abwägen, so, ne, nach dem Motto, willst du eher Jod supplementieren? Also holst du dir das Salz mit extra Jodbeigabe oder nimmst Jodtabletten? Oder nimmst du, oder können deine Zähne auch ohne Fluorid gut? Oder kriegst du Zahnfleischprobleme? Man meinte, du musst halt oft so, also teilweise auch so Lifestyle-Entscheidungen gegeneinander abwägen und dann halt deine Supplements anpassen, so nach dem Motto, ja, wenn du halt Gartenlandschaftsbauer bist und bist im Winter und immer draußen, dann brauchst du wahrscheinlich kein Vitamin D. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist und du arbeitest halt von zu Hause aus im Büro, dann ist das halt eine Lifestyle-Entscheidung, die dann Vitamin D wahrscheinlich nachteilig beeinflusst. Und dann musst du halt gucken, wie willst du es lösen? So. Dann meinte er, es gibt halt für alles immer zwei Lösungen. Kannst du doch sagen, ne? Dann meinte er, kannst du auch sagen, gehst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du isst jetzt was Kreatin zu wenig, dann isst du jetzt jeden Tag ein Steak. So. Aber das will nicht jeder. Deswegen ist es so ein bisschen so eine Mischung aus, was ist dein Lifestyle? Wie sehr willst du den anpassen? Und wo willst du ihn auch anpassen? Weil du hast mehrere Stellschrauben teilweise halt. Du musst halt nicht nur sagen, oh, ich habe zu wenig Jod, deswegen Jod, sondern du kannst auch sagen, ah, ich ändere die Zahnpasta. Das kann genauso helfen, da musst du nicht extra Jod ballern. Also das sind aber Zusammenhänge, die versteht man ja auch, also die kennt nicht jeder und die kannte ich jetzt so in dem Fall auch nicht. Und,
ja, und ich glaube, das ist eben nochmal ein wichtiger Punkt am Ende. Und das nimmt dem Ganzen dann auch so ein bisschen die Dramatik in einer gewissen Form, weil das klassische Beispiel, unsere Großeltern haben sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das Jod über die Fluorid-Zahnpasta aufgenommen wird. Also ne, verschiedenste Faktoren, also vielleicht gab es sie dann auch noch nicht so in der Form, aber sozusagen auch so ein bisschen die Gefahr der Überoptimierung, weil immer noch Körper ist und du kannst jetzt 4000 Kapseln Vitamin D schmeißen und es kann dir trotzdem noch genauso geschlecht geben wie vorher, weil es eben nicht so einfach ist, dass man sagt, ich habe jetzt quasi faktisch alle Mängel behoben, aber trotzdem geht es mir leider nicht besser, weil andere Faktoren für meine psychische Gesundheit irgendwie auch wichtig sind und so weiter und so fort. Ne? Deswegen ist es natürlich trotzdem irgendwie spannend und wichtig, da mal drauf zu gucken. Aber genauso verkraftest du es, oder habe ich mein Leben auch verkraftet, weiß ich nicht, seit wann supplementiere ich Vitamin D? Seit 3 Jahren oder so vielleicht, 4 Jahren oder so. Und davor hatte ich jetzt auch keine Hartwitterdepression sozusagen, ne? Weil eben der Rest lief. Aber genau wie es bei dir jetzt eben war, wenn dann der Stress da ist, dann kicken auf einmal die anderen Faktoren eben auch und dann ist es halt der Ruf, mal was zu ändern. Aber wenn es einem sozusagen gut geht, ist es, glaube ich, immer, wie soll ich sagen, muss man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht nachher Probleme einredet, so nach dem Motto, mir geht's gut, ich gehe zum Arzt, er sagt mir, ah, du hast den und den und den Mangel. Und dann denke ich mir, oh Gott, mir geht's ja eigentlich gar nicht gut. Und dann willst du eigentlich was Gutes tun und dir geht's danach schlechter als vorher und das wäre irgendwie Quatschen.
Das ist super spannend. Auf der anderen Seite, das Gegenargument wäre zu sagen, naja, aber man gewöhnt sich auch schnell an alles.
Ja.
Und die Frage ist halt, ne, was, wie soll ich sagen, sagen wir, du hast einen Hardcore-Vitamin-D-Mangel, aber du hast dich daran gewöhnt und das ist halt dein Normalzustand und du fühlst dich auch gut, also fühlst dich ja nicht schlecht, deswegen kann es ja trotzdem sein, dass quasi mit einem normalen Vitamin-D-Spiel es dir einfach besser gehen würde.
Ja.
Also, was heißt besser? Also,
das ist aber, ja, klar, man weiß ja halt nie, was ist besser und so. Klar,
genau, und ich finde, das bringt aber alles zum selben Punkt, welcher dann halt ist, naja, statt auf dein eigenes Gefühl nur ausschließlich zu vertrauen, guck halt eben auch auf objektive Werte, nehme eben Blutergebnisse, Tests, was auch immer. Dann kannst du den Bus auch nicht spekulieren. Also bevor ich jetzt sage, ah, ich brauche unbedingt ein Vitamin irgendwas Supplement, ist, nee, brauchst du einfach nicht, Bro, alles gut.
Ja. Hä, aber der Fitness-Influencer hat so dicke Oberarme und die will ich auch haben. Und wenn ich jetzt Vitamin D supplementiere, habe ich die bestimmt auch. Korrelation, Kausalität, Schmabbelbeet.
Ja, genau. Ja. Deswegen, ich fand es jetzt einfach cool, einfach das mal so einfach schwarz auf weiß zu haben, ganz gezielt was zu machen und danach zu wissen, ah, wenn ich die Baustelle, also ich zum Beispiel das Lysin, mache ich jetzt 3 Monate, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber halt einen gewissen Zeitraum. Und dann ist gut. Ja. Danach vergesse ich es halt, danach ist das Thema durch. So.
Ja, und sind wir ehrlich, was wäre sonst die Konsequenz oft gewesen? So, keine Ahnung, du gehst zum Arzt und sagst, du hast Stress und der sagt, ja, versuchen Sie mal morgens den Kaffee wegzulassen und machen Sie mal Yoga. Oder haben Sie schon mal Journaling probiert, sozusagen. Ja. Ne? Also, und damit bist du dann auch nicht schlauer. Dann hoffst du auch einfach irgendwann, dass es weggeht, dann gewöhnst du dich im Zweifel dran, dann geht es irgendwann weg oder dann ebbt der Stress ab und dir geht es auch besser, was ja auch fein ist. Aber es ist ja eigentlich viel spannender, mal selber so ein bisschen, wenn man halt die Muße und die Zeit und das Geld im Zweifel hat oder die Versicherung, whatever, dass man einfach mal so ein bisschen probiert und das jetzt eben mal testet. Und dann wirst du in einem Jahr merken, der Ansatz war für mich genau der richtige. Oder ja, irgendwie fühle ich es nicht so, die Tabletten zu nehmen und irgendwie habe ich das Gefühl, es ändert doch nicht so richtig was, weil wenn ich gestresst bin, geht es mir genauso schlecht wie vor einem Jahr, als ich gestresst war. Bei mir ist einfach der Faktor Stress cool. Ich merke also, ich muss einfach mehr Urlaubstage zwischen die Jahre legen, whatever, bla. Das hilft mir viel mehr als 15 Supplements. Dann haben wir ja auch trotzdem was gewonnen, sozusagen, an Erkenntnis. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Cool.
Der Weg zur Selbsterkenntnis. Part 712.
Ja, aber ja, ich finde, es macht ja auch ein bisschen Spaß, weil es geht um nichts Weltbewegendes sozusagen. Also, weil du eben schon sagst, dass der Stress ein bisschen abgefallen ist und es dir schon ein bisschen besser geht. Ne? Sonst würde man natürlich anders drüber sprechen, aber es ist gerade alles okay. Und jetzt ist es einfach interessant, so diese kleinen Löcher zu stopfen und zu testen. Ja. So. Nice.
Voll. Auf jeden Fall. Und das ist halt dann auch so auf lange Sicht für dich eine gesunde Routine, so nach dem Motto, alle 2, 3, 4, 5 Jahre mal so einen Check zu machen, zu sagen, okay, wo stehe ich gerade? Und dann eben halt nachzusteuern. Also dann, für mich ist der Gedanke, ich kann mir dann selber keinen Vorwurf machen, so nach dem Motto, hättest du damals mal gecheckt. So.
Ja, und so ein
bisschen aber auch. So, sie haben chronischen Kalziummangel seit 7 Jahren, ihre Knochen sind komplett im Arsch. So, oh, doof.
Ja, absolut. Und trotzdem auch ein bisschen Menschenkenntnis, was dein Eindruck von dem Doc ist. So nach dem Motto, dass du selber halt sagst, bei diesem Quecksilber habe ich das Gefühl, ist der vielleicht ein bisschen übertrieben sozusagen. Da gehe ich selber nochmal, guck mal, ob es wirklich so ist, weil die natürlich auch alle so ein bisschen, jetzt Agenda wäre viel zu viel, aber die haben alle ihr Weltbild sozusagen und vertreten ihre Sichtweise und dann ist das eben das Gesamtpaket und so. Und wir selber sind ja immer noch Menschen, die dann nicht nur hörig sind zu so einem Doc, sondern dass man dann eben sagt, bei dem Punkt gucke ich nochmal nach, da bin ich ein bisschen skeptisch. Bei dem anderen Punkt vertraue ich ihm aber voll und da und so bildet man ja trotzdem so sein Bild und ist dann trotzdem nicht total hörig, so einem Doc, wenn der einem sagt, du musst unbedingt das machen, geh zum Arzt, schmeiß die Amalgamfüllung raus. Dann fragt man den Zahnarzt nochmal und der sagt einem vielleicht, ja, ist so ein Trendding, keine Ahnung, können wir machen, aber können wir auch lassen, ehrlicherweise. Und dann guckst du, wo sagt dein Bauchgefühl eher, dass das der Experte dafür ist, oder bist du zu welchem Doc traust du dann sozusagen eher mit dem Gefühl? Das ist es am Ende ja eben auch, weil wir es halt nie objektiv da wissen können, was die Docs uns sagen.
So. Eben. Das ist wiederum spannend. Ich habe das alles gescannt. Das sind irgendwie so 20 Seiten verschiedene Tests.
Was hab ich alles Dr. mal GPT? Kennt.
Genau. Und dann KI gefragt. Und dann haben wir auch gesagt, nicht nur, ne, du bist jetzt Arzt und ne, sonst was, hab gesagt, weg das mal alles gegeneinander ab und guck nach den Zusammenhang. Also gerade bei dieser Quecksilber-Geschichte meine ich so, ja, was sind so die Meinungen, die man zu dem Thema haben kann und worauf basieren die und welche sind irgendwie am nachvollziehbarsten, also basierend auf den Argumenten und so. Das muss ein bisschen ab. Und dann auch da kam halt raus, ist nicht falsch, aber es ist halt auch kein Muss. Und das fand ich ganz spannend, das einfach diese Abwägung halt nochmal zu haben. Sowieso ein Grundgedanke, den ich ganz spannend fand, ist halt, hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt, was ich das letzte Mal schon gesagt habe, dass KI gar keine, nicht als eine Entität zu sehen ist, also nach dem Worte, du bist jetzt das, sondern eher eine Simulation von verschiedenen Stimmen. Also sozusagen, du bist jetzt Experte für sowas, bist du, sagst du halt, du bist jetzt quasi, also du nimmst verschiedene Positionen ein von verschiedenen Experten Meinungen zu diesem Thema und beleuchtest das jetzt aus verschiedener Perspektive.
Die Podiumsdiskussion in einem quasi sozusagen.
Exakt, genau, genau. So ein bisschen so dieses, weiß ich, wie damals diese Dialoge, weil Platon und so, ne, also halt diesen Dialog hast, dann kommst du zur Erkenntnis am Ende so ein bisschen in diese Richtung, sagt dem Motto, simulier verschiedene Meinungen und erforsche auf oder weiß ich, versucht das von verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um dann quasi zu sagen, was ist es jetzt? So, das hat mir in dem Fall auch geholfen, weil es halt nicht nur so eine einseitige Geschichte war von wegen, ja klar solltest du die entfernen oder nein, auf gar keinen Fall sollst du die entfernen, sondern hier, das sind die Abwägungen.
Passt ja auch wieder so ein bisschen spannend, klingelt sofort das Glöckchen hier, so Beratungskontext, so inneres Team, habe ich glaube ich schon mal irgendwann von erzählt, ist ja auch ganz witzig, so dieses nach dem Motto, ne, du baust ein inneres Team, das heißt, in mir ist so ein kleiner Willi, ist irgendwie eine kleine Mama, Papa, ist eine kleine Chiara und ich kenne euch so gut, dass ich das Gefühl habe, ich kann eure Perspektiven auf ein Thema, das ich habe, quasi mir vorstellen sozusagen, so, ne, und dann höre ich den kritischen, rationalen Willi vielleicht oder die sorgenvolle, emotionale Mama dann vielleicht eher bei dem Thema und dann bildet man daraus irgendwie so ein bisschen seinen Konsens am Ende und nimmt dann sein Bild mit. So, das ist, passt ja so ein bisschen dazu, dass du quasi die KI zwingst, selber in diesen Dialog sozusagen zu treten. Ist ja ganz interessant, finde ich. Eine coole Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber macht ja total Sinn.
Ja, finde ich sowieso ganz spannend, wie man jetzt immer mehr so die also für sich entdeckt, welche Fragen überhaupt zu welchem Ergebnis führen, was man je nach Kontext eben mal noch fragt. Und ich muss sagen, das ist schon eigentlich irgendwie ganz cool. Lustigerweise, meine Mom hatte auch letztens so eine Art so Check-up quasi. Da habe ich auch gesagt, frag mal ChatGPT. Und dann hat sie mir irgendwann erzählt, im Nachhinein meinte sie dann, das war ganz witzig, weil ihre Ärztin, die das veranlasst hat, die gesagt hat, hier gehen wir da und da die Untersuchung machen. Hat sie dann am selben Tag noch angerufen, meinte, hey, ich habe hier die Befunde bekommen und wollte das mit ihnen durchsprechen. Und dann hat sie so gesagt, ja, okay. Und dann war sie am Ende, hat sie gelacht, weil sie dachte, ich wusste alles schon. ChatGPT hat mir das auch so erklärt. Cool. Klar, nicht im Ansatz, aber ganz nett, irgendwie, wie viel, wie soll ich sagen, wie viel Wissen und in Anführungszeichen Macht man sich jetzt einfach nehmen kann mit so einer freien App quasi, die nichts kostet, und trotzdem irgendwie spannende Informationen geben kann.
Ja, einfach mehr Wissen als vorher, ne? Weil wie wäre man vorhin ins Gespräch reingegangen, ohne irgendein Wissen, hätte sich quasi nur bequatschen lassen so, ne? Ja. Und hätte, oder also, klingt so negativ, aber hätte das sich von dem Arzt angehört, man wäre da so, wie wenn ich das hier von Autowerkstätten erzähle, ich komme halt dahin, die sagen halt, das ist es, und dann sage ich, ja, okay, hier, 2000 Euro. So, was soll ich sagen, so, ne? Aber jetzt dann zu sagen, ist das denn richtig so? Ich hab den, ist der Kolbenfresser nicht bei dem Schmappel die Bubeli, Zahnriemen, Schmiedeli? So. Und auf einmal kann man zumindest so ein bisschen mehr verstehen, was einem da wirklich auch gesagt wird. Und das ist ja total eine coole Ermächtigung. Ich habe es jetzt mit Chiara auch, die ist am Donnerstag ist die, die hat noch irgendeinen alten Bausparvertrag von ihrem Dad, whatever, irgendwie so, aber super geringer Betrag da drauf. Und ja, wie immer wird man dann irgendwann eingeladen, um mal darüber zu sprechen und so. Jetzt ist Donnerstag, geht in dieses Gespräch. Und ich war so, also ich als Großer, ich habe ja immer noch in meinem Leben einfach keine Use Cases für KI. Ich bin immer noch traurig, dass ich denke, ey, ich will auch irgendeinen Mehrwert haben, Leute. Ich bin neidisch auf euch. Gebt mir irgendeinen Mehrwert davon. Ja. So, aber dann war ich auch so, hast du eine Ahnung, wie du in dieses Gespräch gehst? Sonst labert dir der alles ja wieder an und dann kommst du nachher mit 3 Bausparverträgen zurück, weil du das Gefühl hast, das ist irgendwie sinnvoll. So, genau. Und dann war sie so, ja, nee, weiß ich auch nicht. Und so war ich so, hä? Gerade auf der Arbeit hilft dir doch KI mega gut. Ja, dann gib's doch zumindest mal ein. Sag hier, das ist mein Bausparvertrag, so viel ist da drin, das sind die Konditionen. Ja. Soll ich das laufen lassen, weil die Zinsen eben, weil das so ein alter Vertrag so mega geil sind, oder soll ich den jetzt abstoßen und das einfach für mich haben, weil die mich wahrscheinlich jetzt gut einfach nerven werden sonst? Weil ich natürlich dann die Extremposition habe und sage, egal was er sagt, sag verkaufen, verkaufen, verkaufen. Du willst es einfach nie wieder haben so. Aber es kann ja auch sinnvolle Gründe geben, den vielleicht doch irgendwie zu behalten, die ich nicht kenne, weil ich auch kein Bausparvertrag-Experte, also alles andere als das bin. Und dann war ich auch so, ja, frag doch mal die KI so. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gemacht hat, aber wird sie wahrscheinlich noch machen. Ja, ja. Allein um da so ein bisschen mündiger in dieses Gespräch auch zu gehen und nicht ganz so, ja, schwammig da reinzugehen, wo man dann sagt, ja, gib mir die Informationen, ich nehme alles auf, was du sagst. So.
Ja. Super spannend. Ich habe das letztens auch nochmal für einen ähnlichen Use Case genutzt. Da war so ein bisschen die Frage, passt uns zu einem Thema vor zwei Podcasts, wo wir über Häuser oder so gesprochen haben. Geht da jemand
von Tape 267?
Ja, vermutlich, ja. Wir haben so ein bisschen über Häuser und sowas gesprochen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, okay, warte mal ganz kurz. Ist ja doof, wenn man quasi ein Haus kaufen will und dann muss man ja sein Portfolio irgendwie ein bisschen klauen in irgendeiner Form, muss ja was verkaufen. Und dann also habe ich gesagt, okay, ich wollte das immer schon mal ausrechnen im Detail, was so also von allen Varianten so die smarteste wäre, wenn du zum Beispiel so deinen Erwartungswert an dein Portfolio nimmst. Also was glaube ich, wie wird mein Portfolio sich entwickeln? Mhm. Sagen wir in den nächsten 10 Jahren, also sagen wir, du nimmst jetzt einen Kredit, ne? Und wie viel willst du quasi von deinem Portfolio opfern und was müsste die Steigerungsrate sein und wie hoch könnte die Kreditzinsbelastung sein, dass es sich quasi lohnt, lieber einen Kredit zu nehmen, statt das Portfolio zu plündern und wo ist so der Break-Even-Point und ne, wo gibt es halt keinen Sinn mehr. Das fand ich auch ganz interessant, das kannst du halt damit halt auch super geil machen, kannst du halt einfach sagen, hier ist meine Erwartung, was sollte ich tun? Ich simuliere mal verschiedene Szenarien, so Best-Case-Portfolio entwickelt sich so, Middle-Case, Worst-Case.
Ne? Aber du musst ihm die Cases geben oder kann der auch die Zahlen mittlerweile, kann der so ein bisschen die Zahlen jonglieren?
Alles. Der schreibt quasi in Echtzeit Python-Code, um dann das Modell zu bestimmen und dann gibt er dir am Ende eine Grafik und sagt hier, so. Ah.
Das heißt, du musst ihm gar nicht sagen, ich erwarte eine Steigerung von 10% oder so.
Also doch, das muss ich schon sagen,
oder? Weil der erwartet nicht selber die Steigerung, weil es wäre irgendwie krass, wenn er versucht, so Vorhersagen zu treffen. Dann
was ich in meinem Fall natürlich auch gemacht habe, ist sagen, hier, das sind so ein paar Annahmen, die ich zu den Positionen im Portfolio habe. Ja. Keine Ahnung, ich erwarte von der Aktie, dass das passiert.
War die KI ehrlich und hat gesagt, Willi, hör auf zu träumen?
Nee, die hat gesagt, ja, okay, dann. Gut. Die war natürlich überoptimistisch. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen too much.
Absolut.
Aber schon gut. Aber selbst das kannst du halt machen. Du kannst halt sagen, hier, okay, von diesen Unternehmenszahlen aus und das und das und das, was wären so Szenarien? Dann hast du so Szenarien mit Szenarien. Dann kannst du halt so Mix-Szenarien fahren und dann sagst, okay, das könnte man machen. So, das sind so überhaupt die Optionen. Mhm. Weil, wenn du da mit der Bank sprichst, kannst du natürlich auch sagen, hey, Moment mal, Bro, mach mal lieber ein bisschen mehr Kredit. Trust me.
Weil wahrscheinlich nie so beraten werden, weil die wahrscheinlich eher konservativer denken, damit du denen nicht nachher sagst, hey, sie haben gesagt, ich soll mehr Kredit nehmen, jetzt habe ich hier diesen riesigen Kreditzins an der Backe und mein Portfolio ist im Arsch, so ungefähr, ne?
Ja, nee, die würden halt ganz klar sagen, ja, bringen Sie so viel Eigenkapital mit, wie geht.
Ja.
Und sagen, nee, ich bringe so viel, wie ich muss.
Ja.
Aber es ist halt, ja.
Das ist ja das,
was man dafür auch spannend, ne?
Ja, genau, das ist ja das, was also deine Erzfeinde, nein, Quatsch. Was Finanzfluss auch immer so diese klassische Empfehlung ist, quasi von so eher konservativer Finanzberatung sozusagen, dass sie jetzt sagen, als erstes alle Kredite abbezahlen, sozusagen, weil jeder Kredit ist sozusagen die negative Rendite, bla bla bla. Deswegen ist das sichere Denken, weil das hast du erstmal, wenn dein Portfolio am Sack ist und dann auf einmal Weltkrieg, Krise, whatever, kannst du halt am Sack sein, dann wirst du denken, hätte ich mal lieber mit dem guten Portfolio das irgendwie gedeckt. Aber das ist halt dann die Frage, welche Zukunftsszenarien du eben sozusagen denkst. Ne? Das eine ist das eher so ein bisschen dann eben konservativ sicherheitsbedachter und das andere ist dann wahrscheinlich eher so ein bisschen profitorientierter, mutiger, wie auch immer man das beschreiben wollen würde. So.
Ja, das ist auch interessant. Es gibt auch, das fand ich schon damals irgendwie im Studium spannend, ne? Das Thema Portfoliotheorie. Da gibt es ja immer so, also da ist ja schon so die Grundprämisse, dass es ein perfektes Portfolio gibt. Mhm. Perfekt heißt einfach, dass es das Portfolio mit der sagen wir, du hast so zwei Kurven, einmal Risiko und einmal Rendite. Mhm. So, und dann malst du so einen Strich in irgendeiner Form, eine Kurve malst da rein. So, da gibt es halt so einen Punkt, wo du sagst, da ist das Risiko-zu-Rendite-Verhältnis das Beste, aber du kannst halt nicht groß darüber hinaus, wenn du dann weitergehst und mehr Rendite willst, ist das Risiko überproportional hoch. Ja. Ne? Und dann versuchst halt diese perfekten Punkt zu treffen, so von wegen, das ist so. Und das ist halt alles gemessen an Volatilität, also Schwankungen des Preises am Ende des Tages.
Genau.
Das fand ich damals schon so suspekt.
Und nicht an Wahrscheinlichkeit, dass das Portfolio am Arsch ist sozusagen, sondern einfach nur, wie sehr es schwankt, ne?
Genau. Und es gibt so gewisse Grundprämissen, fast schon dogmatisch, dass man sagt, erstmal gibt es überhaupt ein Portfolio. Mhm. Und man so fragt, okay, aber warum? Also, ja, und dann sagt man, nee, wenn du eine Sache kaufst, kannst du dich platt gehen, du willst das Risiko ja nicht auf eine Sache beschränken. Das ist okay. Das ist schon mal eine Grundprämisse, die auch an sich vernünftig ist, aber das lenkt dein Denken schon bestimmte Muster, weil nur dann kommst du auf die Idee, dass es ein Optimum gibt. Ah, okay, dann gibt es ein Optimum, okay. Und dann ist da die Frage, woran machst du das jetzt fest? Und wie du auch gesagt hast, es geht ja nicht darum, dass Unternehmen komplett verschwinden, sondern einfach nur, wie stark der Kurs schwankt. Und dann hast du halt so viele irrationale Dinge wie, oh, da ist einfach mal eine kurze Marktschwankung drin, was nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, aber die sind quasi schon böse. Und dann sagt sich, sagt sich der pfiffige Trader, na gut, das ist eigentlich eine Chance.
Dornige
weil solange Chance. Genau, sondern die anderen sagen, oh, das ist ja schlechtes Portfolio-Management. Ja, und dann hast du, und das ist der wichtigste Punkt, war halt immer, und das war ich bei der Bank damals auch so festgestellt, ist, der Zeithorizont prägt halt eben alles. Und wenn du halt allein schon im Quartalsrhythmus berichtest und sagst, ich guck mir jeden Tag mein Portfolio an, dann prägst du damit quasi deine Zukunftschancen massiv. Weil du im Zweifel sagst, ja, ich muss ja, und auch als Portfolio-Manager muss ich ja dann im Quartalsrhythmus auch reporten, muss den Leuten sagen, das habe ich dieses Quartal geschafft, das habe ich letztes Jahr geschafft. Ich
arbeite ja für mein Geld.
So, und das heißt, da kannst du nicht auch mal sagen, hey Leute, das war ja so ein bisschen bei dem Big Short hier, diesem Film und dem ganzen Story war es so, der Typ hat ja das Problem gehabt, der hat ja eine Position eingenommen, die war riesig groß und niemand wusste, wann es passiert. Und ihm ist ja die Zeit davon gelaufen, weil die Investoren sind ihm abgesprungen und gesagt, oh, wenn du Unrecht hast, dann verliere ich gerade verdammt viel Geld. So, und dann halt eben zu sagen, ja, aber ich habe Recht, das ist halt eben genau der Punkt. Und die Top-Investoren, also die allerbesten der Welt, hier so, weiß ich, hier der Lynch und so, Warren Buffett und so, das sind halt nicht die Leute, die sagen, ich mache hier Portfoliotheorie und optimiere halt das Risiko, sondern die sagen, ich mache halt ganz gezielte Wetten und mache so ein bisschen All-In-Charakter. Hat auch Risiken, aber es ist halt so, das ist die Frage, was für ein Typ willst du sein? Was sind deine Ambitionen? Willst du halt eben Risiko vermeiden? Dann mach halt wenig Volatilität. Oder willst du halt auch Rendite maximieren? Und dann musst du halt auch das irgendwie, also kannst du halt nicht beides haben.
Total, weil man muss das wahrscheinlich dazu sagen, so, ne, wir kennen Warren Buffett so zum Beispiel vom Namen her. Wahrscheinlich gibt es aber auch eine Million Leute, die das gerne ihren Namen da hätten, aber die eben mit dieser Wetten, also mit den Einzelwetten sozusagen einfach bei Null sind oder sag ich mal, nicht bei Null, das ist jetzt hier dieses so Extreme, aber bei einem stinknormalen Portfolio mit ihren Schwankungen haben, aber denken, sie sind eigentlich der neue Warren Buffett, aber hatten halt nicht das Glück, dass ihre Guesses oder hatten nicht das Know-how, wie auch immer, ich will es jetzt nicht nur gambling-mäßig, ne, aber dass es auch einfach viel Zufall ist, auf was für Wetten du dann setzt und wie du in welchem Zeitraum du die richtige Wette gesetzt hast, damit dein Name da oben bei Top-Investoren steht, weil meine Vermutung wäre, das ist halt nicht viel Können. Also ich möchte dem, wie gesagt, kein Können absprechen und kein Know-how sozusagen, aber wenn es quasi ein etwas wäre, was du so lernen kannst, dann würden wir da viel mehr Leute sozusagen von haben, glaube ich. Und deswegen ist es einfach nicht berechenbar, der Markt, sondern es sind halt einfach Zufallsfaktoren, die damit reingehen sozusagen. Weswegen es eben nicht einfach ein berechenbares Spiel ist, dass ich dann aufsteigen kann dahin, wo Warren Buffett ist, sondern ich kann das versuchen, aber ich kann halt eben auch verlieren, die Wetten, so. Und dann, wie gesagt, nicht in der Gosse landen, sondern halt einfach ein normales Portfolio haben, das ein bisschen den MSCI World underperformed mal eine Zeit lang. Oder
das ist ja so die große Kritik, dass es halt fast schon die Norm ist halt eben, dass die meisten halt im Mittelfeld liegen.
Ja.
Und du hast halt dann in beide Richtungen Ausreißer. Und das ist halt eben so ein bisschen dieses Popstar-Phänomen. Niemand interessiert sich für dich, wenn du in der Mitte hängst. Also niemand interessiert sich für den durchschnittlichen Gitarristen. So.
Ja.
Du bist halt schon außer, also, ne? Ja. Und das ist beim Investment ist genau das Gleiche. Du hast halt die Leute, die halt einfach krass sind. Und die ziehen halt die ganze Kohle an sich. Und die, und die kriegen die ganzen Investoren halt. Also die kriegen quasi Investoren von sich überzeugt, dass die investieren, weil sie halt so gut sind. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen so dieses, da gibt es halt die 0,1% der Leute. Das sind dann die fünf Namen, die man so kennt.
Genau.
Ja. Und jeder will halt Ronaldo sein und Messi. Ja. Aber deswegen, ich glaube, die haben schon bestimmte Skills.
Ja, genau. Ich wollte es nicht absprechen. Das stimmt.
Skill von einfach nur, weil sie klar im Kopf zu bleiben in Momenten des Hardcore-Riskanten und wie auch immer.
Ja.
Aber davon gibt es halt wenige.
Weniger. Ja, ich wollte nicht so tun, als können die gar nichts, einfach nur im Besoffen das richtig auf Rot gesetzt sozusagen. Das Bild wollte ich nie erzeugen, aber deswegen, dass du es nochmal sagst, klar, weil natürlich, ne, das ist eine Mischung im Zweifel dann auch irgendwie.
Ja. Da rein, ne? Und natürlich gehöre ich zu diesen krassen Leuten.
Absolut.
Deswegen.
In 15 Jahren wissen wir es dann.
Exakt, das ist das Schöne, man kann sich dann selber nachher quasi testen und man kann auch nicht lügen bei Portfolio.
Ja. Das ist halt das finde ich eben das Schöne auch nochmal, du kannst ja immer, also das ist natürlich ein Faktor so, ne, was ich gerade gesagt habe, du kannst es ja immer mit dem World ETF deiner Wahl sozusagen vergleichen und kannst gucken, wie sind meine Wetten quasi gelaufen gegen dieses, was ich eigentlich kritisiere, dieses langweilige Weltportfolio ohne Risiko, mit wenig Risiko, so. Und wenn ich dann merke, naja, im 10-Jahres-Schnitt underperforme ich das, ja, dann hätte ich mir das auch sparen können, sozusagen. Heißt aber ja nicht, dass du zwingend die Strategie ändern musst, weil es kann ja sein, dass es in den nächsten 10 Jahren ganz anders ist, sozusagen, ne?
Ich glaube, das ist aber der entscheidende Punkt. Wenn, das kommt ja darauf an, welcher Strategie du ins Rennen gehst. Wenn ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ich mache hier so Finanzfluss, klassische, weiß ich nicht, 80, ja, 20,
70, 30, Satelliten, Core Satellite.
Sowas, ne? Das ist meine Strategie. Ja. Dann habe ich einen Erwartungswert an meine Rendite, der liegt ja nicht höher als 10% pro Jahr.
Ja.
Und dann kann ich ja vergleichen, was habe ich mit meinem Kreditzins und quasi dem Hebel, den ich damit habe.
Ja.
So ein bisschen. Das muss man ja mit kalkulieren. Auf das Asset, was ich da erwerbe. Was ist damit im Vergleich zu meiner Erwartungshaltung an meinem nicht gehebelten Portfolio, was halt wahrscheinlich im Volumen sehr klein ist. Und wenn ich dann die absolute Vergleich mache, weil also wenn du Kredit für 30 Jahren abbezahlst, dann hast du einen sechsstelligen Zinsbetrag, den du zahlst, weiß ich nicht, 100, 200, 300, 400, 500.000 Euro Zinsen zahlst du dann in 30 Jahren. Und dann musst du überlegen, verdiene ich mit meinem Portfolio auf 30 Jahre gerechnet mehr, deutlich mehr. Und wenn du eben bei plus minus null rauskommst, dann kannst du auch dein Portfolio platt machen, weil dann, ne? Also das ist, glaube ich, der Ursprungsgedanke, weshalb sich diese manche Simulation, also für alle lohnt es wahrscheinlich die Simulation, aber je nachdem, wie dein Portfolio-Strategie ist und dein Erwartungswert an deine Rendite, kannst du es direkt einfach sagen, hey, komm, ich mache das Ding platt, nimm das Eigenkapital und
gut ist. Mein Risiko sozusagen, also mein langfristiges Risiko, das klarer messbar ist sozusagen, als, weil man könnte ja auch sagen, es ist ein Risiko, wenn jetzt der Markt mega geil läuft und ich mein Portfolio verkaufe, habe ich ja das Risiko gehabt, dass ich das nicht mitnehme sozusagen.
Also exakt, das ist Opportunitätskosten.
Du hast ja quasi in zwei Richtungen das Risiko sozusagen.
Ne? Ja. Und das ist halt das Schöne, weil wenn du jetzt mal als Laie hingehst und sagst, ja gut, ich zahle lieber meinen Kredit ab, ne? Das ergibt immer erstmal Sinn. Aber du hast ja so Faktoren wie, okay, was für eine Grundstückspreisentwicklung erwarte ich denn?
Ja.
Ne? Und die kann ja positiv und negativ sein. Das ist aber wichtig, weil das prägt halt den Wert deiner Immobilie massiv am Ende des Tages. Dann hast du noch sowas wie, was habe ich noch für Kosten zusätzlich, die ich mit denen ich planen muss, die halt eben meinen Gesamtausgabenbereich, meine Gesamtausgaben nochmal erhöhen. Ne? Dann musst du sagen, okay, ich muss das halt fair vergleichen, deswegen muss ich auf 30 Jahre rechnen. Was erwarte ich denn von meinem Portfolio in 30 Jahren und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die sind erstmal komplex. Zweitens weiß man nicht alles, was man woran denken muss. Und deswegen finde ich das halt so einen coolen Case für AI, weil du sagen kannst, hey, ich will einfach wissen, ob sich das lohnt. Und jetzt simuliere halt mal alle möglichen Szenarien und denk dabei an alle möglichen Faktoren, die relevant sein könnten. Und dann kommt das Ding halt mit Faktoren, die du dir gar nicht vorstellen kannst, an die du gar nicht gedacht hast. Und deswegen ist es halt spannend, weil es halt so über das, was die meisten halt als Skills haben, mich eingeschlossen halt übersteigt und sagen kann, hey, ich kann ja dir noch Sachen mit reinkalkulieren, auf die du gar nicht gekommen wärst, Bro.
Ja, absolut. Und dann hast du einfach eine Meinung quasi mehr, weil wir da, ne? Was ist der Mehrwert? Der Mehrwert ist, vorher wäre ich dann mit meinem Bankberater hingegangen, hätte mir das von dem erzählen lassen, hätte ein bisschen im Internet recherchiert, mir meine Gedanken gemacht, fertig. Jetzt habe ich einfach einen Einflussfaktor mehr, der mir nochmal mehr Handlungsspielraum oder mehr Gedankengänge quasi gibt, die ich mit durchdenken kann. Und ich kann dann nachher trotzdem zum Ergebnis kommen, ja, die KI, ob ich mich jetzt auf diese Berechnung verlasse, weil am Ende muss ich die Entscheidung treffen, weil ich will ja auch nicht dann im Zweifel der sein, der nachher der KI genauso wie dem Bankberater sagt, ich habe mich auf sie verlassen, sondern nee, am Ende triffst du halt die Entscheidung und du willst ja möglichst viele Informationsquellen ranziehen, die du hast und deswegen wäre es irgendwie in der heutigen Zeit weniger schlau, diese kostenlose zusätzliche Meinung einfach nicht zu nutzen. So. Also, wie gesagt, geht nicht darum, dass man jetzt sein ganzes Portfolio an der KI-Empfehlung ausrichtet in irgendeiner Form.
Null.
Es geht einfach darum zu sagen, ja, du hast halt da einfach eine beratende Meinung mehr, die du nutzen kannst und möchtest. Aber ich glaube, das ist halt wirklich, ich komme da immer wieder zu dem Entschluss so ein bisschen auch, ne, weil ich gerade wieder im Pedder so viel so Mündigkeitsbla unterrichte. Ne? Alle 2 Jahre reden wir darüber hier so ein bisschen.
Ja, ja.
Aber so dieses, wenn du natürlich einen hohen Faktor, also einen hohen Anteil in dir hast an Selbstzweifel, an so ein, ich nenne es mal Mitläufertum, gar nicht jetzt im Sinne von, ich mobbe, wenn wer anders mobbt, sondern im Sinne von, Mama, Papa, sag mir bitte, was ich machen soll, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kaufe die Klamotten, die meine beste Freundin, mein bester Freund kauft, weil ich keinen eigenen Modegeschmack habe und mir das nicht zutraue, das zu treffen und so. So, das bei solchen Leuten kann ich mir vorstellen, kann halt KI auch, ne, ja, kann auch wieder Vorteile bringen natürlich, aber da sehe ich so ein bisschen negativen Aspekte vielleicht ein bisschen höher, wenn du selber gar nicht deine eigenen Gedanken davon dann mehr abgrenzen kannst, weil du dann auf einmal sagst, ja, die KI hat gesagt, ich soll das heute machen, die KI hat gesagt, ich soll das machen und so weiter. Aber wenn du einigermaßen gesund im Leben stehst und, keine Ahnung, wie jetzt so mit 34 mittlerweile, man so einen gewissen Erfahrungsschatz hat und dann sagt, jo, ich habe jetzt irgendwie viel gesehen, ich habe mich mit vielen Ärzten unterhalten, ich habe viele Gespräche mit Bankberatern geführt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich kenne die Welt, wie sie ohne KI sozusagen funktioniert. Jetzt kann ich KI integrieren und kann das dagegen abwägen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es dann wahrscheinlich schwieriger oder in meinen Augen jetzt erstmal ganz spontan gesprochen vielleicht gefährlicher ist, wenn du quasi dann die Welt nicht mehr ohne KI kennst, wenn du quasi in jedes Arztgespräch reingehst und schon weißt, ah, die KI hat mir im Zweifel schon Informationen gegeben, sind die nicht besser als die vom Arzt, dass es dann dir schwerer fällt, dich davon noch mehr abzugrenzen und da so ein bisschen neutraler zu sein vielleicht. Aber genau, aus so einer gesunden, halbwegs autonomen Position heraus sehe ich wirklich da wenig Probleme, da die KI überall mit reinzuwerfen einfach.
Ja, ja, und das, was du beschreibst, diesen Menschentyp, der sich eben von anderen einfach quasi lenken lässt, da war ja ursprünglich das Problem, dass die Eltern quasi alles entscheiden, oder? Ne?
Ja,
oder vielleicht ist die beste Freundin besser. Immer sagt, was du Klamotten, also das, du ersetzt quasi, im besten Fall ersetzt du nicht, sondern du hast dann halt plötzlich zwei Meinungen. So.
Ja.
Und dann ist es wahrscheinlich immer noch nicht gut, so, aber dann hast du wenigstens ein bisschen vielleicht. Ja, aber auch, ne, auch da, so, wenn du so ganz anfällig für so eine Art von Manipulation dann auch bist, dann ist KI vielleicht noch gefährlicher tatsächlich als deine Eltern, weil die haben noch so eine gewisse wohlwollende, weiß ich nicht was. Ja.
Das würde so ein bisschen in diese Richtung gehen von diesen zwei, drei, keine Ahnung, populären Beispielen, wahrscheinlich gibt es noch andere, keine Ahnung, Beispiele, auch weniger schlimme Beispiele, dieses, wo es, ne, wir haben ja auch schon im Podcast darüber gesprochen, wie es so mit Beratung ist, so nach dem Motto, ja, keine Therapieplätze, ah, cool, ist es nicht besser als gar nichts, so, ne, und jetzt nochmal, wir haben ja gerade einen Markt von Therapeuten und Therapeutinnen, die quasi ausgebildet sind und bla bla bla, wir haben einen Markt an Beraterinnen und Beratern, die von, ich habe gar keine Ausbildung hinzu, ich habe 5 Jahre Beratungsausbildung und Tätigkeit vorzuweisen, was alles bedeuten kann sozusagen. Auch bei den Therapeuten können es gute und schlechte geben sozusagen. Ne? Und dann haben wir jetzt eben so eine Art KI noch da irgendwie mit drin, die für manche Leute irgendwie einen Beratungsansatz leisten kann, um Zeit zu überbrücken in irgendeiner Form, bla bla bla. Und ne, da gibt es jetzt eben dann diese schlimmen Beispiele, wo die dann irgendwie so ein bisschen in den Suizid geredet wurden in irgendeiner Form, wo man natürlich genau die Chats sich mal angucken müsste. Ja, also da haben ja ganz viele andere Instanzen versagt natürlich und nicht einfach nur eine KI einem gesunden, jungen Menschen gesagt, so bring dich morgen mal bitte um.
Ja.
Ist natürlich viel komplexer als das, aber das sind dann eben diese vulnerablen Personen, wo man dann vielleicht eben sagen muss, okay, da muss man eben gucken, ob da KI immer so bedenkenlos sozusagen irgendwie ist, aber es sind halt so Sonderfälle in einer gewissen Form und ich glaube, bei den meisten Menschen, ja, in einer gewissen Form manipuliert, beeinflusst, werden wir jeden Tag von allem und ist jetzt unser Instagram-Feed besser als eine Meinung von einer KI? Ist der schlechter? Keine Ahnung, also ich will's, I don't know, ich habe das Gefühl, bei der KI habe ich zumindest noch so ein bisschen mehr Kontrolle, weil ich die Prompts schreibe und mit den Ergebnissen umgehe und nicht ganz so passiv belabert werde sozusagen, wie wenn jetzt ich irgendwie einfach nur eine Meinung von dem YouTube-Video übernehme, ist das in meinen Augen jetzt nicht besser, als wenn ich einfach nur eine Meinung von der KI übernehme. In der Zweifel. Also, ja, deswegen.
Am Ende willst du halt also mit allen Dingen ja möglichst nah an irgendwelche harten, realen Fakten irgendwie kommen. So, egal ob es das Blutbild ist oder egal ob es nachher das Portfolio ist, egal ob es nachher, weiß ich nicht, der Benzinverbrauch vom Auto, wo du einfach merkst, okay, der ist runtergegangen, nachdem die irgendwas gemacht haben. Also du brauchst irgendwas Messbares, wo du sagst, das ist jetzt nicht nur eine Meinung von irgendjemandem, sondern und am besten wurde diese Zahl nicht manipuliert.
Ja.
VW damals.
Ja.
Abgast.
Absolut.
Also du hast halt, ich musste so, willst ja eigentlich so eine ganz, so eine Art Immunsystem für Bullshit haben.
Ja.
So. Oder einfach merkst, okay, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Irgendwie passt das nicht, dass da die Zündkerze 3.000 Euro kostet.
Absolut. Und wenn deine Eltern jetzt hochreligiös sind in irgendeiner, nicht mal Sekte, aber in irgendeiner krass religiösen Gruppe, ist das vorher dein moralischer Kompass gewesen? Und würde ich jetzt von außen sagen, ist der jetzt besser als eine KI? I don't know. So, ne? Also, ne, was ist halt, man tut dann immer so, als wäre ja jetzt, keine Ahnung, der beste Freund, die Eltern, die besseren Ratgeber, aber es gibt genug Szenarien, wo der beste Freund der schlimmste Einfluss ist im Zweifel oder die Eltern, keine Ahnung, nicht das Beste für dich im Sinne haben, leider. So, ne, gibt's ja auch diese ganzen Szenarien und dann, ja, ist es halt eine Möglichkeit, die dir da so ein bisschen raushelfen kann, weil du sie immerhin selber steuerst und nicht nachher sagen kannst, du hast ja keine Ahnung, du weißt ja gar nicht, wer ich bin, sondern wenn du das willst, dann kann die dich ja ganz gut kennenlernen und dir ganz gut helfen.
Ja, ja.
Ja, spannend.
True. Yes.
Coolio. Coolio Portfolio. Dann let's call it a day.
Yes, sir.
Und jetzt ist Ferienzeit. Wir sehen uns, wir hören uns wieder in 2,5 Wochen wahrscheinlich irgendwie so.
Ja.
Dann after Weihnachten, after Silvester. Ich muss sagen, ich bin noch so, also dadurch, dass ich schon so früh irgendwie Geschenke hatte und so weiter und so Trott Adventskalender und so, ich bin nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Mir fehlt voll dieses gemütliche Feeling irgendwie. Kommt das nicht so auf den Weihnachtsbaum und so? Also wir haben so objektiv viel dafür gemacht, dass das so aufkommt. Ja. Ich weiß nicht, ob es an den Temperaturen liegt, dass man das Gefühl hat, ich kann noch irgendwie im Pulli rausgehen und irgendwie ist es nicht so usselig draußen, wie man dann sagen würde.
Ja, ja.
Oder ob es eben an so ein bisschen Arbeitsbelastung gerade liegt, dass man sagt, boah, ich habe eh noch Korrekturen und ich habe quasi gar nicht dieses, oh geil, ich kann jetzt einfach 3 Harry Potter Filme in Folge gucken, weil es passiert eh nichts mehr in Schule, sondern irgendwie ist die Klausurphase so hart an Weihnachten rangerückt, dass, also für mich jetzt dieses Mal, dass ich das gar nicht so aufkommt. Ich kann es noch nicht so beschreiben. Ich bin mal gespannt, ob es mir nach den Ferien da anders geht, weil ich auch immer ein bisschen vergesse, dass der Winter ja eigentlich jetzt erst anfängt so richtig.
Ja,
also
ja.
In meiner Welt ist es immer so, hä, müsste nicht seit 1. Dezember Schnee liegen, aber das hat ich noch nie in meinem Leben getan. So, ne? Aber irgendwie fehlt das einem so und dann denkt man immer, ach, das ist dieser Februar, über den man eigentlich redet, keine Ahnung.
Ich glaube, bei mir kommt das auch erst am Freitag. Ich habe Donnerstag meinen letzten Arbeitstag für dieses Jahr. Ich glaube, dann am Freitag, wenn ich so aufwache, merke, oh, warte mal kurz. Wo sind die Weihnachtssocken? Wo ist, also,
vielleicht,
ich mache mir jetzt einen Kakao zum Frühstück. Ich glaube, sobald halt einfach diese freie Zeit kommt, glaube ich, dann kickt das so rein. Aber jetzt gerade habe ich es genau wie du, dass ich einfach denke, hey, irgendwie kann ich es noch nicht fühlen, weil es ist noch zu Alltag, zu viel Alltag, zu stressig, zu viel Gewusel.
Aber ja. Und das Geile ist ja auch, das, ich glaube, Heiligabend ist Mittwoch, ne? Das heißt, dann ist auch nochmal dieser Montag, Dienstag so quasi keine Wochenendtage und trotzdem freie Tage. So, ich glaube, das wird so auch für mich und Chiara so unsere coole Weihnachtszeit so ein bisschen, wo man sagt, das haben wir irgendwie nur für uns und da können wir so ein bisschen entspannt runterkommen und dann kann man sich auf die Tage hier nachkommen freuen und so. Und deswegen mal das gucken. Stimmt. Wir machen den Reality-Check dann.
Gut für Weihnachten.
Sonst liegt es an Vitamin D. Ja.
Wenn wir das alles ist Vitamin D schuld.
Alrighty. Peace out.
Peace out.